Vielen Dank, Tim Chor. Worte der Liebe an dich adressiert, an mich auch. Wenn jemand über die göttliche Wahrheit, über Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift zu reden gedenkt, wie ich das jetzt gedenke, zu tun, dann setzt er sich sofort den verschiedensten Verdächtigungen aus. Aus welcher Höhle kommt der denn gekrochen? Will der wirklich behaupten, die Bibel sei ein unfehlbares Gotteswort? Jedes Kind lernt heute in der Schule, schon im Religionsunterricht, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde, die viele Fehler hat. Die Bibel. Die moderne Theologie hat längst bewiesen, dass das so ist. Ja, wir dürfen reden über Jesus und seine Mitmenschlichkeit. Wir sollen ihm nacheifern. Seine Liebe zu den Menschen muss die Quelle unserer Theologie sein, nicht sein unästhetischer Tod am Kreuz. Nun, ich will heute eben trotzdem über die göttliche Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift sprechen. Über das Fundament unseres Glaubens. Und dabei möchte ich euch vor allen Dingen eins zeigen, nämlich auf das, wie das Verhältnis war zwischen Jesus und der Bibel. Was ist denn die Quelle unseres Glaubens? Ich bin wirklich mal so gefragt worden, dass jemand sagte, also Karl-Heinz, ihr glaubt doch nicht an die Bibel. Ihr glaubt doch an Jesus. Und im ersten Moment war ich total verwirrt. Ich hatte das noch nie gehört, so eine idiotische Frage. Dann ist mir das eingefallen, ja natürlich glauben wir an Jesus, aber nur an den Jesus der Bibel. Nicht an irgendeinen Jesus, den sich da jemand ausgedacht hat, den manche Theologen predigen, den manche Filme zeigen. Da muss man auch schon vorsichtig sein. Maßstab ist das heilige Wort Gottes. Dadurch lernen wir Jesus kennen. Es ist doch so, niemand beginnt einen Hausbau mit der zweiten Etage. Das ist ziemlich schwierig. Selbst bei modernen Pfahlbauten kommt da zuerst das Fundament. Und wenn das Gebäude eine Weile halten soll, dann muss das Fundament sehr solide sein. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die Gemeinde Jesu, sagen wir manchmal, dass sie ein solches Fundament bekam. Ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet ihr auch als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Als Jugendlicher habe ich mich manchmal darüber gewundert, warum Jesus Christus nur Eckstein ist in diesem Fundament. Dann wäre Jesus doch nur ein Teil des Fundaments. Zwar der wichtigste, aber dennoch nur ein Teil. Eine Auflösung dafür bekam ich, als ich verstand, dass es tatsächlich kein einziges Jesuswort gibt, das nicht zugleich ein Wort der Apostel war, die er gesandt hat. Ein Wort von Matthäus, ein Wort von Markus, ein Wort von Lukas, von Johannes und auch Paulus hat noch zitiert. Wenn wir etwas von Jesus wissen wollen, müssen wir die Schriften der Apostel lesen, müssen wir das Neue Testament lesen. Und wenn wir ein bisschen tiefer eingedrungen sind, verstehen wir auch die Hinweise aus dem Alten Testament auf Jesus. Wir brauchen dieses ganze Wort. Ich möchte als erstes etwas sagen zur Bibel, die uns unbedingt zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, führt. Denn alles, was wir von ihm wissen, geht auf die Worte jener Männer zurück, die Christus selbst als Zeugen benannt hat. Ich schreibe euch bloß mal die Bibelstellen auf, hier, wenn ihr nachlesen wollt. Ich lese aber vor. Apostelgeschichte 1, 8, da sagte Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Also bis hierher zu euch. Und nach Gefäll, also wo ich übrigens ja natürlich auch noch Grüße sagen sollte, von unserer winzig kleinen Gemeinde in einem winzig kleinen Ort, der so groß ist wie ein Dorf, aber Stadt heißt. Stadt Gefäll. Und da gibt es auch Gläubige. Die Apostel haben also die Worte und Taten ihres Herrn aufgeschrieben. So bemerkt es Johannes, einer der Evangelisten, wie wir sagen, einer der Apostel, am Schluss seines Evangeliums, Johannes 20, Vers 31, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also, ohne die Worte der Apostel und Propheten wüssten wir nichts von Jesus. Also, was ich am Anfang schon erzählt habe, damals war das eine sehr eindrückliche Erfahrung für mich und ich bin Gott dankbar, dass er mir die richtige Erwiderung auf diese Frage gestellt hat. Ihr glaubt doch an Jesus und nicht an die Bibel. Aber der Herr hat uns sein Wort gegeben. Interessanterweise hat Paulus, der Apostel Paulus, einmal gesagt, das steht Apostelgeschichte 24, Vers 14, ich glaube an alles, was im Gesetz und den Schriften der Propheten steht. Natürlich glauben wir das, was da niedergeschrieben ist, aber wir glauben nicht an ein Buch. Wir haben nicht ein Buch vorm Kopf, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns auch dieses Wort aufschließt. Wir dürfen niemals Jesus Christus und die Bibel sozusagen auseinanderreißen. Die Schrift ist das Fundament und in diesem Fundament ist Jesus Christus Eckstein, der Eckstein. Das heißt also, unabhängig von der Bibel gibt es keine sichere Information über Jesus Christus. Ich kann doch nicht einfach an irgendwas glauben, dass sich irgendein Typ da ausgedacht hat über Jesus. Das müssen verlässliche Zeugen gewesen sein. Sonst geht gar nichts. Als Paulus die Korinther, mit denen er so mancherlei Probleme hatte, auch in dieser Gemeinde, aber als er sie vor falschen Aposteln warnen wollte, da hat er ihnen geschrieben, unter anderem, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt als den, den wir euch vorgestellt haben, und wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt als den, den ihr erhalten habt, oder ein anderes Evangelium, als ihr angenommen habt, ja, dann ertragt ihr das so gern. Das war ein harter Tadel. Eine Botschaft über Jesus ist falsch, wenn sie nicht mit dem Neuen Testament übereinstimmt. Ganz klar. Daran können wir festhalten. Seit nahezu 2000 Jahren haben Christen auf die Worte der Apostel und Propheten des Neuen Testaments vertraut und haben dabei Christus und ihr Heil gefunden. Gewisse Theologen heutzutage, also nicht erst heute, seit 200 Jahren haben die damit angefangen. Erst seit 200 Jahren. Ansonsten hat man das unbedingt geglaubt. Sie präsentieren uns einen historischen Jesus, in Anführungszeichen, der unehelich gezeugt wurde, eine gewisse psychologische Heilungsgabe besaß, aber keins von den Wundern getan hat, die das Neue Testament bezeugt. Ihr Jesus, der Theologen, ja, verstand sich weder als Sohn Gottes noch als Heiland der Welt. Er starb als ein gescheiterter Idealist und ist natürlich nicht wirklich auferstanden, sondern nur in den Köpfen der Leute. Das glauben Leute, die sich Theologen nennen. Gottgelehrte. Da fragt man sich schon, was ist das für ein Gott, den sie in ihrem Kopf haben? Paulus schreibt ganz massiv, 1. Korinther 15, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Das heißt, wer den Aussagen des Neuen Testaments misstraut, verkündigt einen falschen Christus. Heute machen das manche Theologen so, dass sie einfach sagen, ja, wir glauben alles, was zu unserem Heil ist und lassen anderes weg. Das ist eine völlig falsche Grundlage. Da halte ich es eher mit Paulus. Ich glaube alles, was geschrieben steht. Ich glaube nur an den Jesus, von dem Matthäus und die anderen alle berichtet haben. Es ist klar, ein falsches Jesusbild, das muss am Neuen Testament korrigiert werden. Spätestens an dieser Stelle merken wir, es gibt eine beliebte Frage, vor allen Dingen unter jungen Leuten. Die hat zum Teil Berechtigung, aber ist zum Teil ein bisschen gefährlich. Die Frage, die lautet, was würde Jesus dazu sagen? Also ich kann mich das schon manchmal fragen, wenn ich dies oder jenes tun will. Da muss ich also überlegen, was würde denn Jesus dazu sagen? Ja, aber wenn du einen falschen Jesus im Kopf hast, der alles erlaubt, alle Hühneraugen zudrückt, und so etwas, ja, dann kannst du machen, was du willst und nicht wirklich das, was Jesus sagen würde. Du musst dich an den Jesus halten, von dem du gelesen hast im Neuen Testament, den du von daher kennst, mit dem du Verbindung hast im Gebet. Der muss es sein. Und solange ich nicht wirklich in biblischen Bahnen denke, hat die Frage keine Bedeutung. Wenn ich das aber tue, wenn ich in biblischen Bahnen denke, dann kann das durchaus auch eine praktische Hilfe sein. Letztlich habe ich einen Kirchenführer also mal gehört, der sinngemäß behauptet hat, Jesus hätte heute nichts gegen die Segnung Homosexueller einzuwenden. Dieser Mann hat nur einen Fantasie-Christus im Kopf. Der deutet an der Bibel so lange herum, bis sie das sagt, was er hören will und was in der Gesellschaft angenehm ist. Paulus sagt, Galater 1, Vers 9, wer euch etwas als Evangelium verkündigt, das dem widerspricht, das ihr empfangen habt, der soll verflucht sein. So weit geht Paulus. Also, wer nicht in biblischen Bahnen denkt, hat einen Fantasie-Christus im Kopf. Und das ist auch der Grund, warum ich mich jeden Tag mit der Bibel beschäftigen will, intensiv, wir uns beschäftigen müssen mit dem Neuen Testament. Denn nur dort lernen wir Christus richtig kennen. Paulus schrieb den Galatern, denen einige Gesetzeslehrer die empfangene Christusbotschaft verfälschen wollten. Also in Galatien waren einige, das heutige Türkei, waren einige christliche Gemeinden entstanden und Paulus schrieb ihnen, Galater 3, Vers 1, ihr törichten Galater, wer hat euch nur verzaubert? Ich habe euch doch Jesus Christus als Gekreuzigten vor Augen gemalt. Wenn wir mal alles zusammenfassen, was wir über die Bibel wissen, dann besteht nicht der geringste Zweifel, Die Bibel führt uns zu Jesus Christus und achtet mit größter Genauigkeit darauf, dass diese Christus-Offenbarung nicht verfälscht wird. Na, das hat natürlich eine ganze Reihe praktischer Konsequenzen für uns. Die könnte man zusammenfassen unter den Stichwort oder unter den Stichworten Glauben und Gehorsam. Das Bemerkenswerte daran ist, dass ein Mensch, der dem Wort gehorcht, genau das erfährt, was die Bibel ihm in diesem Zusammenhang verspricht. Im Johannes 7 steht das mal, hat Jesus gesagt, unser Herr, Johannes 7, Vers 17, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will. Also wer wirklich bereit ist, das zu tun, was Gott will, in seinem ganzen Herzen danach strebt, der wird erkennen, sagt Jesus von sich, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selber ausgedacht habe. Wer wirklich Gott sucht, wird Christus finden und wird erkennen, seine Worte sind wahr. Über alle Wahrheiten der postmodernen Welt hinaus. Über jede Wahrheit, die ein Mensch sich einbildet. Es ist eine Wahrheit, die für alle Menschen gilt. Und die Folgen dieses Gehorsams veränderten die Welt. Wir gehen ein bisschen weiter. Wir kommen zum zweiten Hauptpunkt. Jesus Christus führt zur Bibel, dem Wort Gottes. Es ist völlig eindeutig. Also das merken manchmal selbst bibelkritische Theologen. Das Alte Testament war für Jesus eindeutig Gottes Wort. Das müssen also selbst solche Leute zugeben. Also für Jesus war das, was die Schrift sagt, das, was Gott sagt. Damit konnte er durchaus gut argumentieren, auch zu seiner Zeit gegen manche pharisäischen Theologen oder sadduzäischen oder die es eben damals in Israel gab. Jesus hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, die Schrift zu erfüllen. Und ihm war auch klar, dass das Alte Testament von ihm gesprochen hat. Im Johannesevangelium steht dieser Satz von unserem Herrn, Kapitel 5, Vers 9. Ihr forscht in der Schrift, sagte er den Schriftgelehrten damals. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und dabei spricht sie gerade von mir. Das waren sehr starke Worte, auch für die damaligen Theologen. Das wollten sie nicht hören und nicht begreifen. Und für uns heutzutage ist es auch so, also ich habe manchmal auch Leute gehört, die also durchaus auch gut mitgearbeitet haben. Irgendwo, wir haben vorhin so ein Lied gesungen vom Theo Lehmann, ich war da mal eingeladen in der Kirchgemeinde für Jugendarbeit dort. Und dann sprach mich ein Pfarrer an, also ja, was der Paulus sagt, das ist also schon eine Frage. Aber ich glaube das, was Jesus sagt, naja, die sagen das so, ja. Und die Leute, zu denen die meistens predigen, die haben auch keine Ahnung von der Bibel. Was hat denn Jesus wirklich gesagt über das Alte Testament? Und das ist hochinteressant. Schauen wir uns das an. Es geht gerade um heftig umstrittene Aussagen des Alten Testaments, die werden von Jesus Christus ausdrücklich bestätigt. Zum Beispiel die Erschaffung des ersten Menschenpaares. Der Mensch ist also kein veredelter Affe, sondern von Gott geschaffen, wie 1. Mose 1 und 2 beschrieben wird. Ich lese mal Matthäus 19, Vers 4. Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat und dass er dann sagte, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden eine Einheit sein. Oder was die Sintflut betrifft, Matthäus 24, Vers 37, folgende. Und wenn der Menschensohn kommt, wird es so sein wie in Noahs Zeit. Damals vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Sie ahnten nichts davon, bis die Flut hereinbrach und alle umbrachte. So wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Interessant, was Jesus sagte über Jona und den großen Fisch. Nicht, dass Jona den Fisch verschluckt hat, sondern es war umgekehrt. Also Matthäus 12, Vers 40, habe ich hier noch stehen. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also, ja, es war wie eine Voraussage für diese 3 Tage, 3 Nächte, diese Zeit, wo der Herr gestorben war und auferstanden ist. Erster und letzter Tag wurde immer mitgerechnet bei den Juden. Also, selbst der Wortlaut des Alten Testaments war für Jesus absolut vertrauenswürdig. Also, dass es eine Auferstehung geben muss, leitete er zum Beispiel daraus ab, dass Gott sich dem Mose am Dornbusch, ich hoffe, ihr kennt die Geschichte, ja, wo Mose also berufen wurde von Gott, der Führer Israels zu sein, aus Ägypten das Volk herauszuholen im Namen Gottes. Und dort stellt sich Gott vor, dem Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also das ist, hat Gott so gesagt. Was hättet ihr dann gedacht? Was ist hier falsch in diesem Satz? Normale Menschen würden denken, naja, wenn schon Gott so geredet hat, dann müsste er doch sagen, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als die noch lebten. Aber er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, es hieß auch für Mose und es heißt für Jesus, Gott ist ein Gott der Lebendigen. Sie leben vor Gott. Auch diese Patriarchen des Volkes Israel. Oder für ihn war selbstverständlich, für Jesus war selbstverständlich, dass David den 110. Psalm geschrieben hat, obwohl das heute heftig bestritten wird. Und so weiter. Auch über das Neue Testament hat Jesus prophetische Aussagen gemacht. Weil das Neue Testament entstand ja erst als Folge seines Kommens auf die Erde, seines Lebens, seines Redens, seines Lehrens, seines Sterbens, seines Auferstehens, seiner Himmelfahrt. Ja? Erst als Folge von dem Ganzen und der Sendung des Geistes Gottes. Unser Herr macht deutlich, dass seine Lehre Gottes Lehre ist. Johannes 14, Vers 24. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinen Worten richten. Also wer das bloß behauptet, Jesus zu lieben, wer mich nicht wirklich liebt, könnte man auch sagen, ja. Also wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinen Worten richten. Und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Er macht deutlich, seine Lehre ist Gottes Lehre. Jesus war sich dessen bewusst und er hat das den Leuten auch gesagt, egal ob ihnen das passte oder nicht. Das nächste, Jesus bevollmächtigte seine Apostel, wie er vom Vater bevollmächtigt war. Und er beauftragte sie, seine Lehre an alle Völker weiterzugeben. Jesus, unser Herr, er sagte seinen Aposteln den Beistand des Heiligen Geistes zu, der sie an das erinnern würde, was er ihnen, also zu, als er noch auf der Erde war, gesagt hat. Ja, und er würde sie alles lehren, ihnen selbst das Zukünftige verkündigen. Jesus versichert seinen Aposteln, Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, hört mich. Das heißt, was da geschrieben ist, das gilt unbedingt. Die Lehre der Apostel war also von vornherein für alle Gemeinden verbindlich. Und wiederum das führte, also die Lehre der Apostel, führte zur Entstehung des Neuen Testaments. Interessant ist, was der Petrus schreibt, also den wir ja kennen, der immer mit dem Mund ein bisschen voraus war. Aber der hat auch gelernt aus seinen Fehlern, hat sehr viel gelernt. Wirklich der Apostel. Und er schreibt im 2. Petrus 3, Vers 1, das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch beide wollte ich euch an längst Bekanntes erinnern, dass eure gute Gesinnung erwacht. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und an das Gebot unseres Herrn und Retters durch eure Apostel, also durch eure Gesandten, die eure Gemeinde gegründet haben. Ja, was ihr überliefert bekommen habt, daran erinnere ich euch. Ich komme zum Teil Nummer 3, die Autorität und Unfehlbarkeit der Bibel. Wir müssen uns das überlegen. Also eigentlich, wir müssen es uns immer wieder vor Augen halten. Ist die Bibel tatsächlich Gottes Wort? Also wenn das wirklich stimmt, dann haben wir in der Bibel einen unvergleichlich kostbaren Schatz. Wenn das, was die Bibel sagt, das ist, was Gott sagt, dann vermittelt uns die Bibel die wertvollsten Informationen der Menschheitsgeschichte. Und es ist die höchste Autorität für unser Glauben, Denken und Leben. Der Autorität der Bibel fehlt es aber an Substanz, solange die Irrtumslosigkeit der Schrift nicht als ihre Grundlage bejaht wird. Wie es auch Timotheus schreibt, das ist interessant, in den letzten Briefen der Apostel Petrus, den wir gerade zitiert hatten, und Paulus, in den letzten Briefen ihres Lebens, also jedenfalls die uns überliefert sind, erinnern sie an die Heilige Schrift, wie wichtig das ist. Deshalb haben andere Apostel eben auch die Evangelien geschrieben, damit die Geschwister das nicht vergessen. Die Evangelien sind nicht von den späteren Gemeinden erfunden worden, sondern von denen, die Zeugen waren. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Der Ursprung der Schrift ist also Gott selbst. Das Ergebnis ist ein Werk, das ganz von Gottes Geist erfüllt ist. Die Art und Weise der göttlichen Inspiration, wie Gott also das genau gemacht hat bei den Menschen, bleibt uns größtenteils ein Geheimnis. Manchmal können wir ein bisschen hineinblicken, bei dem Propheten Jeremia zum Beispiel oder in der Offenbarung, wo Gott dem Johannes mal mitten im Schreiben, also dass er was er gesehen hatte, schrieb er auf, ja, und er redet ihm hinein, das darfst du nicht aufschreiben. Er hatte was gehört. Das durfte er aber nicht weitergeben. Gott hat aufgepasst, was die Apostel geschrieben haben. Gleichzeitig waren die Apostel ganz verschiedene Persönlichkeiten. Das kann man heute noch merken. Selbst in unseren Übersetzungen merken wir, dass also Johannes ein ganz anderer Typ war als Paulus. Und den Petrus kennen wir immer schon ein bisschen vorlaut. Das merkt man aber aus den Briefen nicht. Es geht um den Stil jetzt, wie sie geschrieben haben, wie sie argumentiert haben. Also das ist sehr schön zu entdecken. Wir können jedenfalls festhalten, weil die Schrift durch göttliche Inspiration vermittelt wurde, ist sie wahr und zuverlässig in allen von ihr angesprochenen Fragen. Sie wird uns nicht in die Irre führen. Und die biblische Irrtumslosigkeit beschränkt sich nicht etwa auf geistliche, religiöse oder die Erlösung betreffenden Themen, sondern auf alles, was die Schrift sagt. Denn wenn Paulus an einer Stelle geirrt hätte, dann ist nicht mehr sicher, dass er an anderen auch geirrt hat. Wer will das auseinanderhalten? Kluge Theologen, es gab mal also vor vielen Jahren schon ein Büchlein von einem berühmten, also mir sehr lieben Bruder Gerhard Meyer, der war mal eine Zeit lang Bischof in Baden-Württemberg und er hat sehr gute Sachen geschrieben. Das Ende der historisch-kritischen Methode. Er hat einfach mal gezeigt, was die Theologen behaupten, dass jetzt noch Gottes Wort sei. Und konnte das zeigen, die Theologen widersprechen sich ständig. Der eine negiert den anderen, der andere stellt wieder was anderes dar. Es ist also nichts. Dieses Büchlein hat damals als bei seiner Bischofswahl, also die Leute so sehr verwirrt, dass sie gesagt haben, du musst das Buch widerrufen, dann wählen wir dich. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und es hat viele Wahlgänge gedauert, bis dann doch einige, die in denen doch noch ein bisschen Glauben war, in dieser Mannschaft sozusagen, ihn dann doch gewählt haben. Er wollte auch seiner Kirche dienen, der evangelischen Kirche. Ob das gut war oder nicht, ist dahingestellt. Seine Bücher kann man gut lesen, wenn man weiß, er ist auch lutherischer Pfarrer. Aber das kann uns an vielen Stellen wirklich gut helfen. Also, was ich sagen will hier, es ist logisch, unsinnig und praktisch willkürlich anzunehmen, dass sich biblische Aussagen über Geschichte und Naturwissenschaft, dass die von der Irrtumslosigkeit dann ausgenommen sind. Wer zum Beispiel nicht wahrhaben will, dass Adam und Eva tatsächlich in geschichtlicher Zeit gelebt haben. Stellt euch vor, der wird natürlich die Geschichte vom Sündenfall auch nicht glauben. Wenn das also diese Zeit ja nur ein tiermenschliches Übergangsfeld war, wie man das heute so schön sagt. Ja, okay, wenn es Adam und Eva nicht gab, dann gab es auch keinen Sündenfall. Wenn es keinen Sündenfall gegeben hat, ja wozu brauchen dann Menschen eine Erlösung? Wir sind doch an sich alle gut und wir kommen, weil wir so brav sind, in den Himmel. Und wenn das alles also nicht stimmt, dann wäre Christus für umsonst gestorben. Dann ist er gescheitert. Und unser ganzer Glaube ist nichtig. Also, das ist die Konsequenz. Einer unserer Bibelschüler hat mir das mal erzählt, dass er eine Diskussion war mit einem anderen Bibelschüler aus einer Bibelschule. Und da ging es eben auch um Schöpfung oder so. Und da ging also um die Rede, wer glaubt, der andere glaubte das, also dass Gott für die Schöpfung einige Milliarden Jahre gebraucht hat. Und unser sagte ihm dann, also wie lange willst du denn dann noch warten auf die Wiederkunft des Herrn, auf den neuen Himmel und die neue Erde? Ja, wenn er für die erste Erde schon so viele Milliarden Jahre gebraucht hat, der andere war so verdattert, dass er sagte, ich lasse mir meinen Glauben nicht von dir nehmen. Tja, welchen Glauben? An Evolution oder so? Der unbiblische Glaube an eine Milliarden Jahre dauernde Erdgeschichte zerstört auch die christliche Hoffnung. Wenn du den Anfang verlierst, dann verlierst du auch das Ende. Das ist so. Und das merken wir auch bei solchen Theologen. Leider müssen wir das merken. Also, eine fehlerhafte Bibel, wie sie heute selbst von manchen evangelikalen Autoren behauptet wird, würde uns zu einem falschen Christus führen. Wir müssen, halt, ich wollte das eigentlich noch vorstellen, also dies hier. Dieses Buch haben wir geschrieben im Bibelbund. Thomas Jeising ist mein Nachfolger als Schriftleiter für die Zeitschrift Bibel und Gemeinde. Ich zeige es euch wenigstens mal ganz kurz. Hier habt ihr also viel Material in jeder Hinsicht. Zum Beispiel, wollte Gott die Opfer für sich? Das wird in Frage gestellt. Oder Bibeltreue, ist das in der Sackgasse? Oder so eine Themen, die veralten auch, die werden nicht alt, die Themen. Der Kampf gegen die Wahrheit oder Gottes Absicht mit Sex. Also hier, knapp daneben, ist auch vorbei. Ich kann es euch nur empfehlen, auf dem Büchertisch liegt das alles. Manches ist ganz kostenfrei, auch noch diese kleine Zeitschrift, die in der DDR entstand bei uns. Biblisch glauben, denken, leben. Die ist absolut kostenfrei, ihr könnt euch da auch eintragen, wenn ihr die regelmäßig bekommen wollt. Die Liste liegt draußen. So, da habe ich das auch erledigt. Also, wir, eine fehlerhafte Bibel, wie sie also auch von evangelikalen Autoren behauptet wird, führt uns zu einem falschen Christus. Wir müssen nicht annehmen, dass Inspiration den Autoren, Paulus oder Petrus oder wie sie alle hießen, Matthäus, dass sie den Autoren an sich als Menschen Unfehlbarkeit oder Allwissenheit verliehen hat. Aber sie konnten wahre und zuverlässige Aussagen über alle Dinge machen, die sie auf Gottes Veranlassung hin sagten oder schrieben. Und unser Herr Jesus selbst hat gesagt, wie es hier schon steht, wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben. Also Jesus sagt das zu den Juden. Und das, die fünf Bücher Mose, die Tora, das war für ihn, für die meisten, der allerwichtigste Teil des Alten Testaments. Wenn ihr Mose wirklich geglaubt hättet, würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat ja von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Das müsste ich auch heute einige Theologen fragen. Wenn ihr nicht glaubt, was in den Büchern Mose steht, wie wollt ihr dann an Jesus glauben, der euch rettet? Eine fehlerhafte Bibel führt zu einem falschen Christus. Wer unterscheiden will, was in der Bibel richtig und falsch ist, der macht sich selbst zur Autorität über die Bibel. Ich in meiner Weisheit, Kraft meiner Wassersuppe, ich kann entscheiden, was richtig und was falsch ist. Nein. Solche Leute erkennen die Autorität Gottes über ihr Glauben, ihr Denken und ihr Leben nicht wirklich an. Wer die Unfehlbarkeit der Bibel leugnet, verwirft die Autorität Gottes. Ein Bekenntnis also zur völligen Autorität, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Schrift ist für ein gesundes Verständnis des ganzen christlichen Glaubens lebenswichtig und sollte dazu führen, dass wir dem Bild unseres Herrn Jesus Christus immer ähnlicher werden. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich weise nochmal hin auf das Material, was auf der rechten Seite liegt, jetzt von vornherein alles für euch kostenfrei ist, also auf dem Büchertisch da hinten. Und das andere, da steht ein Preis drauf und rechnen könnt ihr selber. Danke für euer Zuhören.